Wir haben uns in den letzten Wochen mit folgenden spannenden Themen beschäftigt. Und ich habe gemerkt, ein Thema hatte dann nochmal einen Zuhörer ziemlich aufgewühlt, weil ich bin mit euch so eine Etappe gegangen. Ich hatte gesagt, Gott sieht uns als seine Kinder an. Und habe davon gesprochen, dass wir nicht nur Kinder im Sinne von, also dass wir Kinder im Sinne von Adoptivkinder sind. Und Adoptivkinder wird ja so negativ belegt, als das ist aber keine gute Sache. Aber ich habe euch versucht, daran zu erinnern, was passiert bei einem Adoptivkind? Ja, es gab Menschen, die konnten oder wollten ihr Kind nicht aufziehen. Aber dann gab es Menschen, die gesagt haben, und dich wollen wir. Und genau so können wir das sehen. Dort, wo uns vielleicht die Welt manchmal oder wo unsere geistlichen, nee, unsere leiblichen Väter, wo Ablehnung und Distanz da war, da spricht Gott und ich nehme dich jetzt als mein geliebtes Kind an und du wirst wie mein eigenes eingepfropft. Dann die nächste Stufe war, dass Gott uns als seine Söhne sieht, erbberechtigt. Was sich für Frauen wieder ein bisschen schwierig anfühlt. Warum musste so maskulin sein? Versucht zu erinnern, wir Männer müssen auch echt mit dieser Wahrheit umgehen können, dass wir die Gemeinde, die Braut Christi sind. Das ist für einen Mann echt krass. Also dürft ihr Frauen euch damit anfreunden, dass dieser Gedanke, wir sind Gottes Söhne, egal ob männlich oder weiblich, weil als Gottes Söhne wir erbberechtigt sind. Wir haben davon gehört und gesprochen, dass wir Gottes Freunde, Gottes Zeugen sind. Und heute geht's weiter mit einem Bild. Und das bedeutet, dass wir seine Könige und Priester sind. Ich mache noch eine kleine Herleitung. Wir sind nämlich nicht nur Gottes Geschöpfe. Wir sind seine Kinder, seine Söhne, seine Freunde, seine Zeugen, mit ihm verbunden. Und mit dem Recht, jederzeit mit ihm in Gemeinschaft zu leben. Heute Mittag hatte ich bei dem Pfadfindertreffen eine Andacht gehalten. 300 Kids waren da, ein paar Erwachsene. Und dann hatte ich gesagt, so, und jetzt beten wir. Leute, jetzt ist es so, wie wir haben eine Audienz bei Gott. Wir haben immer den Zugang, dürfen sofort hingehen. Wir müssen Gott nicht herbeisingen mit 3 Lieder oder 4 oder 8. Er ist immer da. Wenn wir anfangen, manchmal ist es so, Gott ist immer da. Manchmal müssen wir uns auf ihn einstimmen. Gott hat auch viele andere Bilder für uns vorgesehen, um etwas zu beschreiben von unserer Identität als Christen. Da gibt es einmal das Bild des Haushalters von Gott, beziehungsweise Haushalter von Gottes Geheimnissen. 1. Korinther 4, Vers 1 heißt es, so soll man uns betrachten als Diener des Christus und Haushalter der Geheimnisse Gottes. Das heißt, dass Gott uns die Verwaltung über seine Geheimnisse gegeben hat. Ich bin damals als junger Kerl da voll drauf reingefallen. Ich war sehr streitbar im Religionsunterricht und meine Lehrerin auch. Und wir konnten da echt sämtlichen Unterricht sprengen. Das heißt, die sind mit ihrem Lehrplan nie durchgekommen, wenn ich angefangen habe, etwas zu hinterfragen oder und so weiter. Und irgendwann waren wir im Punkt und dann hatte ich ihr Beispiel, aber wie heißt es denn in der geheimen Offenbarung? Und dann sagte sie zu mir, warum heißt die geheime Offenbarung? Und ich so, keine Ahnung. Dann sagt sie, weil das, danke, Mensch, das ist ja wie vor 12 Jahren. Das ist ein Insider. Dürfte meine Frau fragen, was das bedeutet. Dann sagt sie, warum heißt die geheime Offenbarung? Ich, keine Ahnung. Weil das geheim ist, darüber reden wir jetzt nicht. Und ich war echt überboten. Wisst ihr, was da steht? Steht gar nicht geheime Offenbarung. In keiner Bibelübersetzung ist es eine geheime Offenbarung, sondern eine Offenbarung ist, es ist eine Offenbarung. Gott vertraut uns seine Geheimnisse an. Das, was wir machen als Christen, hat nicht was mit Mutmaßung, mit Philosophie, mit innerer Intuition oder sonst was zu tun, sondern es ist doch hoffentlich gegründet im Wort Gottes, was Gott durch sein Wort uns überhaupt zuspricht. Ich finde nicht so, das hört sich doch toll an, wenn wir uns das Gefühl machen, wir sind seine Kinder, seine Söhne, seine Zeugen, seine Haushalte, sondern es steht so in seinem Wort. Gott gibt uns auch eine Herleitung, wie er die Welt retten will. Das Alte Testament ist voll mit Verheißungen, was manche Leute nicht entschlüsseln konnten, die auf die eine zentrale Figur hinblickt. Auf Jesus, der in die Welt gekommen ist. Jesus, der als verheißener Retter das, worauf das Volk Israel sich schon seit Jahrhunderten wartet und immer noch wartet, dass dieser Retter unsere Schuld auf sich nimmt und uns verheißen hat, dass ewiges Leben möglich ist. Und als wir letzte Woche in Nürnberg auf einer Tagung waren, einige aus unserer Gemeinde, da sagte einer der Sprecher Folgendes: Solange wir wissen, dass die Realität von, dass Himmel und Hölle Realitäten sind, reelle Perspektiven der Ewigkeit, sollten wir alles daran setzen, nicht nur für uns selber klar zu sein, wo wir hingehen, sondern auch so viele Menschen wie möglich mitzunehmen. Oder denen nicht im Weg zu stehen, den Zugang zu haben. Wir sind also Gottes Haushalter. Es ist ein besonderes Vorrecht, wenn mir jemand ein Geheimnis anvertraut. Wenn zu mir jemand kommt und sagt, darf ich dir was mal anvertrauen? Aber du darfst es nicht weiter sagen. Wisst ihr, was ich dann mache? Dann sage ich, das finde ich klasse und ich werde es nur denen weitersagen, die mir versprechen, dass es nicht weitersagen. Naja, aber wie kostbar das ist, wenn mir jemand etwas anvertraut. Und ich finde, es ist auch was total Spannendes. Und da steigt, glaube ich, das, zumindest erlebe ich das so, dieses Ansehen, den Wert, wenn mir jemand seine Schwäche anvertraut. Und weiß, ich vertraue das an, im Wissen, dass du das gegen mich verwenden könntest. Mir ist vor einigen Jahren so gegangen, wir hatten die Gründung vom Lebensmittelpunkt am Start und hatten hier und da auch Gespräche mit Ehrenamtlichen geführt. Und dann war eine Zahnarztfrau mit mir auf dem Weg, mit jemandem ein Gespräch führen, ob wir das hier, wie wir es initiieren können, ehrenamtliche Helfer. Und wir stehen vor der Türe und klingeln und in dem Moment sagt sie zu mir, die Zahnarztfrau, guck mal schnell bei mir, habe ich was in den Zähnen? Und ich guckte da und dann, da ist ein kleiner Spinatfleck. Und dann so hat sie ihn weggezogen. Und danach dachte ich, sie wollte vor dem Fremden, dass es optimal aussieht. Und sie hat mir ihre Schwäche anvertraut. Und ich habe nicht gedacht, boah, ist die eklig. Sondern ich habe eher gedacht, boah, was für ein Vertrauen, dass sie damit rechnet, dass ich mit diesem Geheimnis nicht sie verachte, sondern dass ich das wertschätze. Also bitte klappert jetzt nicht alle Zahnarztfrauen ab in Babenhausen und sagt der. So. Genau. Also ihr dürft nur denen anvertrauen, die es nicht weitersagen. Okay. Der nächste Punkt ist, wir sind Himmelsbürger. Das ist für mich mit das Überwältigendste eigentlich im gesamten Paket auch des Christseins. Dieses Wissen darum, dass ich schon was für die Ewigkeit gebucht habe. Philipper 3, Vers 20 heißt es, doch haben wir unser Bürgerrecht im Himmel. Dorther erwarten wir auch unseren Retter und Herrn Jesus Christus. Es ist echt interessant, wie manche Menschen ihre Nationalität halten oder behalten und da auch echt stolz drauf sind. Und es gibt echt so Phasen und dann merkst du so, wenn ich so mit Leuten auch rede aus dem Schweizer Raum als Eidgenossen, und dann so, ja, ich lebe so und so lange jetzt schon in Deutschland oder in der Europäischen Union, aber meinen Schweizer Pass, den gebe ich nicht her. Und dann gucke ich den und sage, das würde ich auch nicht machen. Oder Ladina? Genau. Ja, Gott segne die Schweiz und die Schweizer. Ja. Den würde ich nicht hergeben. Wir haben eine Verwandtschaft gehabt, die lebt in den USA. Die hat zumindest bis es ans Erben ging, ihren deutschen Pass festgehalten, hat sie festgestellt, als Ausländerin müsste sie so viel mehr Erbschaftssteuer zahlen, weil man wird sie doch Amerikanerin. Menschen halten ein Bürgerrecht fest, das sie haben und sind stolz drauf. Aber wie viel mehr sollten wir dieses Bürgerrecht, das wir für den Himmel haben, echt hochhalten und festhalten und sagen, Leute, du und du und du, ihr könnt mir mein Bürgerrecht nicht nehmen. Ihr könnt mir das Leben nehmen, aber nicht mein Bürgerrecht im Himmel. Stell dir mal vor, mit welcher Kühnheit wir da unterwegs sind. Mit welcher Leidenschaft, dass wir sagen, die unsere Feinde sind, die gegen uns, die unsere Werte und Wertvorstellungen, unseren Glauben sind. Und ihr wisst ja, noch nie auf der in der ganzen Zeitgeschichte wurden so viele Christen verfolgt wie zum heutigen Zeitpunkt. Und dann denkst du so, Gott, wieso lässt du das denn zu? Wieso ist das so? Und dann können wir sagen, danke für die Gnade, dass wir das hier nicht erleben. Aber was, wenn die Situationen sich verändern? Manch einer kennt es vielleicht aus seiner Herkunftsland oder ich habe jetzt gerade heute oder gestern gelesen, dass eine muslimische Vereinigungsdachorganisation sich stark macht in England, dass ein Sohn von Billy Graham, Franklin Graham, ein Einreiseverbot nach England bekommen soll, weil er die öffentliche Sicherheit gefährdet, da er gesagt hat, die Muslime und der Islam ist demokratiefeindlich und ist eine Gefahr für unsere Gesellschaft. Und da sagen die, den dürfen wir nicht nach England lassen, den wirst du blockieren. Das ist ein Hassprediger. Menschen können uns vielleicht das irdische Leben, aber das Bürgerrecht, das geben wir, wenn denn, maximal selber aus der Hand. Unser Hauptwohnsitz, worauf wir uns vorbereiten, ist der Himmel. Der Himmel hat für uns aber nichts nur mit was Zukünftigem zu tun, sondern er ist schon ab hier und jetzt erfahrbar. Ich glaube, dass dort, wo zwei oder drei in Jesu Namen verbunden sind, da ist schon ein Stück Himmel erlebbar. Dort, wo Gemeinde in Einheit zusammenkommt, wo sie in gleicher Ausrichtung das gleiche Ziel verfolgen, da ist schon ein Stück Himmel erlebbar. Mit all den Querelen, mit all dem Stress, mit all den Dienstplänen, die es denn vielleicht manchmal über Putzdienste und Sonstiges gibt. Wir leben im Reich Gottes und repräsentieren als Himmelsbürger Gottes Reich hier auf Erden. Und das ist so cool. Ja, wir sind Gottes Erben. Galater 4, Vers 7. Daran zeigt sich, dass du kein Sklave mehr bist, sondern ein Sohn. Wenn du aber ein Sohn bist, bist du auch ein Erbe Gottes selbst. Gott selbst hat dich dazu bestimmt, oder Epheser 1, Vers 11. Darüber hinaus haben wir durch Christus ein göttliches Erbe empfangen, denn Gott hat uns von Anfang an erwählt, wie er es mit seinem Willen beschlossen hat. Das haben wir schon in dem Thema vom Sohn besprochen. Heute wären echt viele Leute bereit, von irgendjemand sehr reichem Erbe zu sein. Und ich bin ehrlich, ich auch. Ich hätte null Probleme damit, wenn jemand sehr reiches und einflussreichen mich als sein Erbe einsetzen würde. Und ich bin ehrlich und authentisch, ich würde nicht alles fürs Reich Gottes nehmen. Ich würde auch meinem Auto eine neue Lackierung schenken. Und was weiß ich, was man halt so macht. Meinen Tennisschläger neu bespannen lassen und so. Ja, du musst ja kaufen, okay. Ein weiteres Bild von Gott, um uns aus, ich möchte nur bei dem Erben bleiben. Wie viel mehr als das irdische Erbe, was für Gott wahrscheinlich aussieht wie Glasperlenspiel oder Murmeln oder sonstige belanglose Dinge. Jemand sagte mal, da war einer, der war auf dem Weg zum Himmel und er hatte unterwegs ganz viele Goldstücke gesehen. Und es war so Richtung Himmelstor und er las da die ganzen Goldstücke aus und packte sie sich in die Säcke, in seine Hosentaschen rein. Und je mehr er das gefüllt hat, Gold ist ja auch schwer, und er hat sich da wirklich so Richtung Himmel vorgekämpft und dann stand er am Himmelstor und konnte schon fast nicht mehr. Und dann klingelt er und Petrus macht er auf. Und Petrus sagt, ja, du darfst schon rein, aber was willst du eigentlich mit dem ganzen Straßenbelag hier? Beim neuen Jerusalem, da sind die ganzen Straßen aus Gold. So, woran hängst du dein Herz? Oder ist es nicht so, dass wir Befreiter wissen dürfen, das Erbe, worauf wir uns doch freuen können, ist so viel mehr, wie Gold und Silber jemals aufwiegen kann. Ein weiteres Bild von Gott, um uns aus seiner Sicht zu beschreiben, lesen wir in Offenbarung 1, Vers 6. Ihm, der uns zum Mitherrschen in seinem Reich und zu Priestern für seinen Gott und Vater gemacht hat, ihm gebührt die Ehre und die Macht für immer und ewig. Ihm, der uns zum Mitherrschen in seinem Reich und zu Priestern für seinen Gott und Vater gemacht hat, ihm gebührt die Ehre und die Macht für immer und ewig. Amen. Offenbarung 5, Vers 10. Und sie zu einem Königsvolk und zu Priestern für ihn gemacht, sie regieren in Zukunft die Welt. Wir haben es also hier mit einem Auftrag zu tun, zu herrschen. Wir wissen, dass zu Zeiten Adams und als Adam und Eva auf die Welt kamen oder als Adam geschaffen wurde von Gott, da hieß es eigentlich, der Auftrag war, die Welt zu beherrschen. Und eigentlich hatte Gott damit nicht gemeint, sie zu vernichten. Ob dieser Wald, um an die Braunkohle ranzukommen oder sonst irgendwas, wovon ihr sicher alle schon gehört habt, sondern herrschen im Sinne von wohltuend richtige Entscheidungen treffen, dass es den Menschen um uns herum gut geht. Das ist das Bild eines Königs. Ein König, der sagt, dass ich habe da Verantwortung. Ich weiß um solche, da gibt's doch diesen König, jemand aus Ghana, der in Deutschland als Automechaniker arbeitet, ich glaube eine Autowerkstatt. Und er ist König eines Volksstammes in Ghana in einem Gebiet. Die haben den zum Monarchen eingesetzt. Und er sagt, ich habe als König eine Verantwortung für mein Volk. Beruflich macht er hier Autowerkstatt, aber er nimmt so viel repräsentative, aber auch finanzielle Verantwortung für sein Volk, weil er möchte, dass es ihm, diesem Volk dort gut geht. Und er ist derjenige, der mit der Regierung in Ghana, in Accra verhandelt und um die Vorteile und um den Nutzen und um dieses dafür, für sein Volk wirklich einsteht. Kfz-Mechaniker in Deutschland, zumindest vor ein paar Jahren war das noch. Vielleicht ist er schon im Ruhestand oder so populär, dass er nicht mehr diese Werkstatt betreiben muss. Bedeutet, manchen Menschen siehst du ihren Königsauftrag und Würde gar nicht an. Zum Beispiel, wenn du in den Spiegel guckst, denkst du, ich mit meinem Job, mit meiner Bildung, mit meinem Know-how, ich bin noch kein König. Für Gott, aus Gottes Perspektive, sind wir als Kinder Gottes beauftragt, wie ein König, richtige Entscheidungen für das Volk, das uns anvertraut ist, zu treffen, damit es ihnen besser geht. Das kostet uns vielleicht auch manchmal was. Aber es ist auch wirklich was sehr Schönes. Manchmal kriegen es die Leute um uns herum nicht mit, dass das vielleicht, was wir machen, Segen bringt. Aber manchmal kriegen sie sehr wohl mit, wenn wir unseren Auftrag oder unsere Verantwortung nicht wahrnehmen. Das Zweite ist nämlich hier, das ist in eine Doppelfunktion-Kombination, ist dieses Priestersein. Bei Priestersein haben wir vielleicht auch häufig so dieses katholische Bild eines Priesters, der eine Messe liest und der entsprechend als Priester verschiedene Dinge im Auftrag der katholischen Kirche machen kann. Oder wenn ihr nicht aus diesem Kontext kommt, dann gibt's so dieses Bild vom alttestamentlichen Priester. Die mit seltsamen Kleidern herumgelaufen sind und seltsame Dinge gemacht haben. Aber was ist eigentlich der Auftrag eines Priesters im Blick auf Gott und auf Menschen? Er ist ein Vermittler. Jemand, der quasi zwischen dem einen und dem anderen vermittelt. Man könnte auch sagen, ein Makler, der sich daran nicht bereichert. Jemand, der sagt, ich möchte zwei Parteien zusammenbringen, der vielleicht auch sowas wie ein Adapter ist, manchmal auch sowas wie ein Übersetzer. Jemand, der quasi sagt, das sagt die eine Person, verstehst du, was das bedeutet? Und in die andere Richtung auch wieder Fürsprache hält. Gott beauftragt uns als seine Kinder nicht nur so dahin zu vegetieren und sagen, toll, ich bin jetzt ja gerettet, jetzt lebe ich, wie ich will, sondern wir in dem Moment, wenn wir in diese Kindschaft, in diese Sohnschaft eintreten, sind wir eine Person des öffentlichen Lebens. Das soll die nicht bedrücken. Wir dürfen ganz normale Menschen sein, aber im Wissen, dass Gott uns da eigentlich auf was vorbereitet, auf etwas vorbereitet. Ich meine, für euch ist es ja auch so, ich bin als Pastor hier angestellt, so ein bisschen was erwartet ihr auch, dass ich repräsentiere als Pastor. Dementsprechend, das würde man jetzt nicht so formulieren, aber wenn ich es nicht mache, dann merkt ihr es und merkst ich. Und dementsprechend glaube ich, dass es wichtig ist zu wissen, als Person des öffentlichen Lebens und selbst wenn die Menschen um dich herum das nicht wissen, aber der Teufel und seine Helfer wissen das. Und die werden versuchen einzuhaken und dich zu Fall zu bringen oder zumindest zum Grübeln, ob du dein Sohn aufrichtiges Gemüt und Charakter bist. Wir hatten am vergangenen Dienstag Kinoabend hier. Das war ein super Film. Name habe ich vergessen. Beggar Vance oder so hieß der. Da gibt es eine Schlüsselszene, die fand ich so der Hammer. Folgendes, es ging um Golfspielen. Und zwar ist es beim Golfspielen so, dass man versucht ja von irgendeinem Platz aus in ein Loch zu treffen, egal wie weit dieses Feld ist. Und am besten mit so wenig Schlägen wie möglich. Und dann ist es so, damit manchmal liegt der Ball ja sehr ungeschickt und man versucht ja in die richtige Richtung zu peilen. Und dann ist der Spieler kurz vorm Ende des Spieles, das über 2 oder 3 Tage ging, er war echt einen Schlag im Voraus und er hätte gewinnen können. Und es war sowas von greifbar, dass er, der Underdog war, diese Top-Spieler besiegen hätte können. Und er sieht diesen Ball da und er räumt ein paar Äste weg, die im Weg sind. Und ein Ast hatte den Ball kalten in einer leichten Schräge. Und während er dieses Gras oder kleiner Ast, was auch immer es war, beiseite nimmt, rollt der Ball 5 Zentimeter. Was für auf eine Distanz von 30 Metern nichts bedeutet. Der rollt und er guckt. Und dann sagt er, ich muss das als Fehlschlag angeben. Und dann guckte ihn sein kleiner Freund und Helfer, der wollte, dass er gewinnt, an. Sagt, es hat niemand gesehen und ich sag's niemand. Und dann sagt er, nein, ich habe es gesehen. Es geht nicht darum, was die anderen gesehen haben. Ich habe es gesehen. Und ich möchte nicht mit diesem Betrug dieses Spiel gewinnen, obwohl das keine Auswirkung hat. Und auf einmal habe ich gemerkt, wie da so auch für mich eine ganz neue Erinnerung dran kommen ist. Leute, als Christen, lass uns Menschen sein, die geradlinig sind, die sich da nicht auf einen faulen Deal einlassen, wo jemand, der dir sagt, hey, das hat niemand gesehen, komm, mach einfach weiter. Sondern, dass wir geradlinig sind. Menschen, die als Könige und als Priester. Wir sind als Priester für die Verbindung, als die Verbindungsperson zwischen Gott und Menschen. Wir sind ein Vermittler. Wir sind diejenigen, die Menschen zu Gott bringen sollen und dürfen. Und das ist ein echtes Privileg, Menschen mit Gott bekannt zu machen. Als ein Priester des einen wahren Gott. Manchmal kann es sein, dass einer von uns vielleicht sagt, mir fällt es so schwer, ich bin überhaupt nicht der Evangelist, ich kann den Leuten noch nicht davon erzählen, was Gott in mir gemacht hat, aber es schwingt in mir. Einer von Jesu Jünger, dem ging es auch so, ich glaube Andreas war es, der hat vor allem immer nur gesagt, kommt und seht selber. Und der war ständig dabei, Leute, wir könnten jetzt sagen, in die Gemeinde zu bringen. Ich kann dir das nicht erklären, aber komm und guck's dir selber an. Komm und guck, komm und guck. Manchmal ist vielleicht dein Auftrag als Priester dir vielleicht nur einen christlichen Aufkleber, wenn dein Fahrstil passend ist, aufs Auto zu kleben, oder? Oder weiß ich was. Genau, je nach Fahrstil, das sich wegklappt. Ja, das wäre bei mir die ganze Zeit am... Ja, hoffentlich nicht. Wir bringen in unseren Gebeten die Opfer dar für die Menschen, die Gott noch nicht kennen. Und durch unsere Gebetsopfer wirken wir in der unsichtbaren Welt. Und dann würde ich so erinnert ganz neu und denke, ja, wann habe ich eigentlich oder welche Leute habe ich denn momentan konkret auf meinem Gebetszettel, dass sie Jesus kennenlernen? Wen habe ich denn auf meinem Gebetszettel? Wie ist es denn bei dir? Hast du Leute auf deinem Gebetszettel, für die du betest, als Priester, um sie in die, dass sie sich öffnen? Ich hatte vor vielen Jahren mal echt Stress mit einem meiner Brüder und ich fand sein Leben wirklich daneben. Und ich habe ihm versucht, in einem Brief das zu schreiben und auch irgendwie so, am besten, du würdest dich mal zu Gott hinwenden und vor seine Knie fallen und dann den geraden Weg gehen. Und eigentlich habe ich damit gemeint, dass er sich vor mir beugen müsste, um zu sagen, ja, du hast eigentlich recht, ich habe es falsch gemacht. Und es kam nie eine Antwort, nie, nie. Ich glaube, wir haben da bis heute nie drüber gesprochen. Und dann habe ich mit meiner Frau angefangen, für ihn zu beten. Und wir kommen menschlich nicht weiter. Gott, machst du. Und irgendwann haben wir gemerkt, wie sich diese Blockade eigentlich auch, weil er viel Negatives über die Gemeinde gesagt hat, gelöst hat und seine Frau echt freigesetzt hat, Mütterbeten anzubieten und echt am Gemeindeleben teilzunehmen. Er tut sich immer noch schwer, regelmäßig in die Gemeinde zu gehen, aber es hatte sich was verändert durch Gebet. Manchmal sollten wir, glaube ich, uns, und hier predige ich vor allem mir, neu überlegen, wen nehme ich auf meinen Gebetszettel, dass sie Jesus kennenlernen. Wir sind Priester und Könige. Und kannst du dir vorstellen, wie du als König mal auf einem Thron sitzt und regierst? Wenn ich irgendeine Schlossbesichtigung oder Burgbesichtigung mache und dieser Bereich vom Thron ist nicht abgesperrt, dann bin ich gern einer, der sich da mal mit draufsetzt. Und er guckt, hey, wie fühlt es sich an, als Ruler so da zu sein. Man reiche mir jetzt die Obstschale. Ich glaube, dass wir uns damit anfreunden dürfen, was es bedeutet. Hey, wir sind gekrönt mit Gnade und Herrlichkeit von Gott selber. Das ist irgendwie eine seltsame Vorstellung. Aber Jesus hat uns zu Königen gemacht, weil wir durch ihn regieren. Und wir sind in diese Welt gestellt, um sie als Könige mit Gottes Liebe und Macht zu regieren. Und jetzt wieder zurück zu dem Bild. Vielleicht guckst du in den Spiegel und denkst, ich fühle mich überhaupt nicht so wie ein König. Gut, wir kennen es aus der Kinderstunde vielleicht noch dieses Bild von, ich bin ein Königskind Gottes und so. Wir sind jetzt mittlerweile erwachsen, aber weil wir erwachsen worden sind, sollten wir uns auch in dem Bild weiterentwickeln, zu sagen, es hat nichts mit meinem Bildung zu tun, es hat nichts mit meinem sozialen Stand zu tun, es hat nichts mit meiner Überzeugung, also mit meinem Glauben zu tun, sondern es ist das, was Gott in seinem Wort sagt, was er über mich sagt, das ist die Wahrheit, die ich lernen darf zu glauben. Lernen darf zu glauben. Lass es doch zu, dass Gott sich in dir abbildet. Bilden möchte. Er, der alles ist, möchte, dass wir immer mehr ein Abbild von ihm werden. Kein Abziehbild. Abbild. Ich möchte gleich eine Zeit geben, wo wir auf das Gehörte reagieren können. Und ich möchte einfach hineinfragen, wie fühlst du dich bei den Bildern, die Gott benutzt, um dich zu beschreiben? Als Kind, als Sohn, als Freund, als Zeuge, als Verwalter, als Himmelsbürger, als Priester und als König. Und ich mag euch hineinfragen, woher kommen negative Gefühle oder Zweifel, wenn du die Bilder, die Gott benutzt, bedenkst? Woher kommen vielleicht diese Dinge? Liegt es daran, dass ich ganz ehrlich reflektiert sagen muss, weil ich es einfach nicht ausfülle oder ausfüllen mag? Vielleicht auch, weil eine liebgewordene Sünde mich davon abhalten möchte? Lass uns miteinander beten, dass die Bilder, die Gott für mich hat, immer mehr wichtig werden, Priorität bekommen. Und dass sie nicht nur wichtiger werden, sondern dass wir uns wirklich darüber freuen können. Sagen, danke Gott, ich nehme es an, ich nehme es echt an aus deiner Hand. Ich nehme das, was du für mich vorgesehen hast, dankbar an. Halleluja, Jesus. Jesus, wir sind hier heute Abend, weil wir gehört haben, was deine Gedanken über uns sind. Jesus, ich bete echt, dass jeder Einzelne an dem Punkt, wo er, wo sie im Leben ist, dass wir von dir uns neu an die Hand nehmen lassen und nächste Schritte unseres Glaubens gehen, in die Identität hineinwachsen, die uns durch dein Wort und durch dich zugesprochen ist. Jesus, bilde du das ab in unserem Leben, in unserem Alltag, mit unserem Naturell, was dir wichtig ist. Jesus, ich danke dir für die Buntheit und Vielheit unserer Charaktere, wie wir sind. Und so bunt wie das Leben ist, sind wir als Christen hier im Gospelhaus. Jesus, ich bete, dass du durch uns aber wirken kannst und wir jetzt nicht einfältig im Sinne von irgendwie gleichmäßig werden, sondern dass wir vielfältig durch dich werden, in dem Ausdruck, was das bedeutet, in der Liebe Gottes, in dieser Berufung Gottes, in diesem Auftrag Gottes zu leben. Danke, Jesus, dass du der Zurüster bist und dass wir nichts aus eigener Kraft machen können, sondern aus deiner Kraft leben dürfen. Halleluja. Und während wir jetzt vielleicht so gerade in den nächsten Augenblicken ein Lied miteinander anstimmen, möchte ich dich einladen oder ermutigen, das auch ganz neu mit Gott festzumachen. Du, wie sehe ich mich? Ich will zulassen, dass ich mich aus deiner Perspektive annehme. Und nicht nur so, wie ich mich sehe, wie Menschen mich sehen. Nimm dieses jetzt wahr in diesen Augenblicken des Betens und des Singens.